Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, unserem Podcast, dem Podcast der Zeitschrift Pink Privacy Germany. Wir sprechen heute über ganz aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung und schauen heute in dieser besonderen Folge speziell und nahezu ausschließlich auf das Thema Informationsfreiheit, das wir immer in Gedanken bei uns haben, aber in einzelnen Folgen immer besonders hervorheben wollen. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und am anderen Ende der Leitung sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der PING. Hallo Nico.
Hallo Stefan.
Sehr schön. Mal wieder eine Veranstaltung schwerpunktmäßig zum Thema Informationsfreiheit. Es hat sich auch gehäuft sozusagen. Ja, es gab verschiedene wirklich sehr spannende, interessante Aufschläge zu dem Thema, sodass wir ja gar kein Problem haben, auch damit eine ganze Podcast-Folge zu füllen. Anfangen bei Querbeet würde ich damit, dass ich darauf hinweise, dass gerade wieder eine, wie ich finde, sehr schöne Veranstaltung zu Ende gegangen ist. Am 2. und 3. Juni hat der Landesbeauftragte für Informationsfreiheit Baden-Württemberg die 6. IFG-Days, also die Tage zur Informationsfreiheit, in Baden-Württemberg abgehalten mit einem sehr schönen Programm. Es ging unter anderem darum, so einen Vergleich zu machen, wie weit sind denn die Kommunen in Baden-Württemberg, was Informationsfreiheit angeht. Da gibt es kommunale Champions sozusagen, die das schon richtig gut machen. Freiburg muss man da nennen. Es gibt auch andere Städte in Baden-Württemberg, die das sehr schön machen. Und es geht natürlich auch bei der Informationsfreiheit um das Thema Informationsfreiheit und KI. Also wie geht das zusammen? Wie passt das? Was lässt sich da sozusagen zur Unterstützung heranziehen. Wer nicht dabei sein konnte bei den 6. IFG-Days, der kann sich das auf PeerTube anschauen. Link über die Seite des LFDI Baden-Württemberg. Und auch da gibt es Vortragsfolien und noch jede Menge zusätzliches Material zu den 6. IFG-Days. Prima. Nach dem Hinweis, Nico, würde ich sagen, steigen wir direkt ein in unseren ersten Fall. Und der befasst sich mit einem Minister, der gar kein Minister mehr ist. Nämlich mit Christian Lindner, dem ehemaligen Finanzminister der Ampel, der ja ein ganz eigener, was war es, ein Skandal, Fragezeichen, hingelegt hat, das sogenannte Porsche-Gate. Und zwar hat er sich ausgetauscht mit dem Porsche-Chef Oliver Blume im Wege von SMS zum interessanten Thema E-Fuels. Da ging es um die Frage, wann denn jetzt das Aus für Verbrenner Kfz festgelegt wird auf europäischer Ebene. Die EU hat sich da ja auf 2035 verständigt und dann gab es innerhalb der Ampel damals einen Streit, wie Deutschland sich im EU-Ministerrat dazu verhalten sollte und ob es nicht sinnvoll wäre, E-Fuels, also künstlich erzeugte, idealerweise, muss ich schon aufpassen, was ich sage, sonst fallen mir die ganzen Umweltschützer an den Hals und beschimpfen mich zu Recht, weil das natürlich schon ein relevantes Thema ist. E-Fuels, also Verbrennerstoffe, die mit möglichst wenig Emissionen verbunden sind, sage ich mal vorsichtig, ob es dafür eine Ausnahme geben sollte, ob also zukünftig auch die Automobilindustrie noch Verbrenner bauen sollte und anbieten sollte, die dann mit E-Fuels laufen. Ist wissenschaftlich zumindest umstritten, ist jedenfalls extrem teuer, spielt auch im Flugverkehr eine Rolle. Und in der Ampel gab es eben auch Streit zwischen Lindner und insbesondere den Grünen-Vertretern in der Regierung. Und da gab es einen entsprechenden SMS-Austausch zwischen Lindner, der Unterstützung suchte beim Porsche-Chef Oliver Blume. Und zu diesen SMS, die da ausgetauscht wurden, gab es einen Antrag im August 2022. Hat Abgeordnetenwatch, eine, ja, kann man glaube ich sagen, Pressure Group, die sich insbesondere um die Themen Transparenz im parlamentarischen und Gesetzgebungsverfahren kümmert, die wollten die gerne sehen. Und interessanterweise nach dem Umweltinformationsgesetz lief dieser Antrag. Haben wir auch schon mehrfach darüber berichtet. Es gibt nicht nur die Informationsfreiheitsgesetze von Bund und Ländern und auf europäischer Ebene, sondern es gibt auch Umweltinformationsrecht. Und das hat manchmal den Vorteil, dass man an diese Informationen, also an amtliche Informationen zu Umweltinformationen, dass man da leichter dran kommt, dass es da weniger Hürden gibt als nach den Informationsfreiheitsgesetzen von Bund und Ländern. Besonders viel Pfeffer kam in die ganze Angelegenheit, weil die ZDF-Satire-Sendung Die Anstalt genau das aufgegriffen hat, diese Kommunikation zwischen Lindner, Finanzminister Lindner und dem Porsche-Chef. und sich sehr zugespitzt und auch humorvoll mit der Frage beschäftigt hat, wie groß ist eigentlich der Einfluss der Automobilindustrie hin in die Bundesregierung hinein. Und entsprechender Antrag nach dem UIG, der vom Ministerium abgelehnt wurde, mit der Begründung, naja, also die SMS, die es dort gab, im Mobiltelefon des Bundesfinanzministers, diese Kommunikation sei nicht zu amtlichen Zwecken erfolgt, das sei irgendwie im Wesentlichen Parteikommunikation gewesen. Es wären auch keine entscheidungsrelevanten Vorgänge gewesen. Es gäbe gar keinen Verwaltungsvorgang im Finanzministerium dazu, wie auch für E-Fuel sei das Finanzministerium ja gar nicht zuständig. Und das gehöre gar nicht zur Ressortverantwortung des Bundesministeriums der Finanzen. Und damit hat sich dann das Verwaltungsgericht Berlin beschäftigt, unter der Leitung der uns gut bekannten Präsidentin Xalta. Und die Entscheidung war klar und eindeutig. 27. März 2025 tatsächlich so musste Zugang gewährt werden zu 12 SMS, die gewechselt wurden zwischen Lindner und Blume. Und die liegen uns jetzt vor. Wirklich interessanter Vorgang, der jetzt auch im Nachhinein einfach ein Licht darauf wirft, wie man da miteinander umgegangen ist, zwischen Bundesregierung oder einem Vertreter der Bundesregierung und einem Industrievertreter. Lindner wendete sich an Blume und sagte, ich kann im Punkt E-Fuels durchaus argumentative Unterstützung gebrauchen. Ja, also Bundesregierung bittet Industrie, helft uns mal mit ein paar guten Argumenten. Blume schreibt zurück, lieber Herr Lindner, volle Unterstützung von Porsche-Seite. Wir legen nochmal nach, argumentativ. Danke für Ihren Einsatz. Das Ganze kochte hoch, als Blume dann von diesen Kontakten zu Lindner in einer Porsche-Betriebsversammlung berichtete und ja, sich also einen erheblichen Einfluss und eine enge Kommunikation mit der Bundesregierung ans eigene Revier heftete, was, glaube ich, nicht so schlau war, hat er sich auch später für entschuldigt. Da in der Betriebsversammlung zu sagen, er habe mit Lindner fast stündlich dort kommuniziert. War genau das, was die Anstalt dann ja offenlegte und sagte, das kann ja wohl kaum sein. Lindner hat sich sehr geärgert über die ZDF-Sendung, die Anstalt und auch über die Berichterstattung in Bild über das Thema, erwog Klagen. Und dann gab es auch eine Presseerklärung der FDP zu dem Thema, in der es hieß, nö, es habe eigentlich nur ein kurzes Telefonat zwischen den beiden im Oktober 21 gegeben, also wesentlich früher. Die SMS wurden gar nicht erwähnt und es wurde darauf hingewiesen, dass also in einer etwas gedrechselten Erklärung keinerlei besondere Kontakte zu Blume bestanden hätten. Ja, und das kann man dann sozusagen an den SMS ablesen, wie die Kontakte waren. Finanzministerium hatte sich wirklich intensiv gewehrt gegen den Antrag, wollte die Unterlagen nicht rausrücken. Das hat aber das VG Berlin nicht beeindruckt und sie haben sehr klar gesagt, also dass Lindner jetzt nicht als Bundesminister, sondern möglicherweise als FDP-Parteivorsitzender da kommuniziert hat, das leuchtet uns nicht ein. Das überzeugt das Gericht nicht, sagt das Verwaltungsgericht Berlin. Die SMS betreffen die Kommunikation eines Bundesministers mit einem Vertreter der Automobilindustrie und das ist ein Thema, ungeachtet der Ressortverantwortung, wo sich Lindner nicht nur als Parteivorsitzender, sondern auch als Bundesminister engagiert hat. Die Bundesregierung hat ja eben gerade darüber beraten, wie man sich auf europäischer Ebene zu dem Thema verhält. Und sie haben eine Abwägung getroffen, es überwiegt das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe dieser SMS. Natürlich sind da auch personenbezogene Daten drin, nämlich von Herrn Lindner und von Herrn Blume, aber das tritt zurück, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der beiden tritt zurück hinter dem öffentlichen Interesse an der Bekanntgabe der SMS. Da ist intensiv öffentlich darüber diskutiert worden. Da gab es eine Satiresendung dazu, da gab es Pressemitteilungen. Dann muss man das auch öffentlich austragen. Nico, welche Eindrücke hast du von dem Vorgang und von der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin?
Naja, zunächst mal zu der Entscheidung. Die Entscheidung wäre möglicherweise gar nicht so einfach gewesen, wenn sie nach dem EFG gewesen wäre, weil es kam ja gar nicht darauf an, ob das jetzt amtliche Informationen sind. Und diese Einwände, das war was von der FDP und nicht vom Finanzministerium. Die konnten da gar nicht so greifen, weil es ja lediglich darum ging, ob es Umweltinformationen sind. Und dementsprechend setzt sich das Verwaltungsgericht dann in dieser Entscheidung eigentlich auch im Wesentlichen nur damit auseinander, dass es sich um Umweltinformationen handelt und kann das dann relativ leicht abtun, den Einwand, das sei ja als Parteivorsitzender zuständig gewesen. Und dann, das ist ein Kontrast zu dem Fall, den wir gleich besprechen werden, dann war unstreitig, dass sich diese SMS als Papierausdruck tatsächlich beim Bundesfinanzministerium befanden. Das war unstreitig. Also sie waren einfach dort physisch vorhanden. Und damit blieb letztlich aus Sicht des Verwaltungsgerichts, nebenbei gesagt, ist die Entscheidung ja offensichtlich auch rechtskräftig, sonst wären die SMS jetzt nicht da, das ist also, das Finanzministerium ist ja nicht in die zweite Instanz gegangen. Der einzige wirkliche Einwand, der da noch dann in Frage kam, war der mit dem Personenbezug. Natürlich sind das personenbezogene Daten, sowohl also beider Beteiligter. Und und da ist natürlich die Interessenabwägung dann einfach. Also insofern ist das schon auch ein Fall, der, glaube ich, ganz anschaulich zeigt, dass man mit dem UIG gelegentlich weiterkommt als mit dem IFG. Und das hat man hier also dann auch seitens der Kollegen oder Kollegin, die das Verfahren klägerseits geführt hat. Also das wird man schon auch ganz bewusst gemacht haben, das hier aufs UIG zu stützen, ja, weil es da nicht so kompliziert oder weil es da weniger Einwände gibt, als es die beim IFG gegeben hat, insbesondere diesen Einwand nicht der amtlichen Informationen, über die man sich ja immer streitet, wenn es um die Mobilnachrichten geht. Das haben wir ja auch bei den Kanzlerin SMS etwa gehabt, dass dieser Einwand gekommen ist.
Du sprichst, Nico, einen wichtigen Punkt an. Da werden wir uns auch nachher im letzten Teil des Podcasts nochmal drum kümmern. Es gibt ja Überlegungen an der Informationsfreiheit auch in Deutschland, was zu ändern. Aber völlig richtig, jeder, der versucht, ans Bundesinformationsfreiheitsgesetz ranzugehen oder an die Informationsfreiheitsgesetze der Länder, muss sich klar machen, das Umweltinformationsrecht kommt von europäischer Ebene. Und das zu ändern, ist wesentlich komplexer und schwieriger, als mal eben nationales Recht zu ändern. Und wie stark das UIG ist, zeigt dieser Fall exemplarisch. Mhm. Ja, dass man eben doch sehr, sehr weit kommt. Und wenn man dann noch im Kopf hat, dass der Europäische Gerichtshof das Umweltinformationsrecht dadurch stark gemacht hat, dass er sehr vieles zur Umweltinformation erklärt hat, also auch zum Beispiel Haushaltsvorgänge und Ähnliches, wo man jetzt nicht unbedingt sagen würde, naja, das sind irgendwelche Informationen über den Zustand der Umwelt. Da reicht auch schon so ein mittelbarer Bezug aus Sicht des Europäischen Gerichtshofs. Und dadurch kann man sagen, ihr könnt auf nationaler Ebene versuchen, was ihr wollt. Das UIG jedenfalls, das wird stehen und das wird nicht so schnell wieder weggehen. Mhm. Finde ich, ist interessant. Und eine Sache hast du noch angesprochen, die fand ich witzig. Hat auch das Verwaltungsgericht Berlin so ein bisschen, ja nicht ironisch, aber doch an exponierter Stelle nochmal klargemacht. Genau der Punkt, den du sagtest, dass nämlich die SMS nicht nur im Handy von Herrn Lindner drin waren, was immer dann auch mit dem Handy passiert sein mag, sondern die hatten mit Blick auf den Prozess, auf den Antrag und den absehbaren und laufenden Prozess beim Verwaltungsgericht Berlin, diese SMS nochmal ausgedruckt. Und das könnte nicht so wahnsinnig schlau gewesen sein, rein taktisch gesehen. Nämlich damit war klar, die liegen vor. Das sind amtliche Informationen, die vorliegen. Jedenfalls Umweltinformationen, die vorliegen. Und da konnte es in dieser Konstellation einfach nicht mehr geschehen, dass das Handy irgendwie versehentlich gelöscht wurde oder nicht mehr auffindbar war oder sonst irgendwas. Nö, die haben sozusagen auch vollkommen richtig und fairerweise einen Ausdruck gemacht und das gesichert für den Prozess. Und damit lagen die Informationen vor.
Also das ist ja jetzt kein rechtlicher Aspekt, aber nur so nebenbei gesagt, den Inhalt dieser Mails finde ich, der jetzt bei abgeordnetenwatch.de auch zu sehen ist, den finde ich ziemlich banal. Ich glaube, das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass Politiker also sich auch informieren über Dinge, die sie halt auch nicht immer aus erster Linie verstehen und beurteilen können. Und viel mehr gibt das ja eigentlich auch nicht her. Und dass das, also jetzt natürlich muss man da genau hingucken, dass da nicht von Unternehmen unzulässig Einfluss auf Politik oder in fragwürdiger Weise Einfluss auf Politik genommen wird. Aber also wenn das jemand von der Gewerkschaft gewesen wäre oder von Amnesty International gewesen wäre oder wer auch immer da, also ich meine, es gibt ja ganz, ganz viele, mit denen Politiker auch in Kontakt stehen. Das ist auch gut so, dass sie in Kontakt stehen, weil ja. Wir wollen ja auch nicht, dass sie abgehoben und ohne Sachkunde dort dann auch unterwegs sind. Also das ist jetzt nicht keine große Sensation und vielmehr ergibt sich daraus auch nicht. Und das schreibt letztlich auch Abgeordnetenwatch dann selber nicht. Insofern.
Sie sagen selbst, ein Skandal enthüllen die Textnachrichten nicht, aber sie geben einen Einblick in ein Näheverhältnis. Mhm. Und damit spielt ja Blume offensichtlich auch. Dafür hat er sich entschuldigt, dass er eben sagte, Lindner berichtet mir stündlich von den Vorgängen in der Bundesregierung, wo also sozusagen eine Sonderbeziehung behauptet wird. Und da wird es dann natürlich kritisch. Mhm. Ja, es wäre auch blauäugig zu glauben, dass Großkonzerne einen schlechteren Zugang haben als irgendein beliebiger Bürger. Das wird so auch nicht sein. Aber umgekehrt, wenn sich jemand darauf beruft, dass er super Zugang hat, Klammer auf, und damit insinuiert, dass er auch Einfluss nimmt, dann fängt natürlich die Problematik solcher Näheverhältnisse an.
Um Näheverhältnisse ging es auch in einer Entscheidung, die das Europäische Gerichts kürzlich getroffen hat. Da ging es auch um Textnachrichten, auch um SMS oder WhatsApps, die ausgetauscht wurden zwischen Ursula von der Leyen und dem Vorstandsvorsitzenden des Pharmaunternehmens Pfizer im Zusammenhang mit der Beschaffung von Impfstoffen gegen Covid seinerzeit. Da ist als Kläger in Erscheinung getreten die New York Times samt der Journalistin Martina Stevie, die da dort recherchiert hatte und recherchiert hatte, in welcher Form dort dann über die Impfstoffbeschaffung also auf höchster Ebene verhandelt worden sei und die dann den Antrag gestellt hat, dort auf Zugang zu diesen Textnachrichten. Und was war die Antwort? Haben wir nicht.
Ja. Können wir nicht. Eine gedrechselte Antwort, wenn man sie sich genau anschaut, dass sie also sagen, wir haben keine Dokumente, die zu dem Antrag passen und die auskunftspflichtig wären. Da kann man schon die Ohren spitzen. Hat sich auch alles ziemlich lang hingezogen, muss man auch wieder sehen. Die Journalistin hat ihren Antrag auf Zugang der Dokumente schon im Mai 22 gestellt. Die Entscheidung des Gerichts erster Instanz war jetzt vom 14. Mai 25. Also hat ziemlich lang gedauert. Und die Kommission hat bis zum Ende auch dem Gericht gegenüber, aus meiner Sicht jedenfalls, gemauert. Sie haben gesagt, nö, haben wir nicht. Und das EuGH hat jetzt eine Entscheidung gefällt, aus der klar wird, dass sie das Verhalten der Europäischen Kommission nicht für rechtmäßig halten. Ist ein etwas besonderes Verfahren, wenn die Kommission gebeten wird oder ein Antrag gestellt wird auf Zugang zu Informationen, dann gibt es ein eigenes Informationsfreiheitsrecht, das für die Organe der EU gilt. Das ist die Verordnung Nummer 1049 aus 2001. Dann guckt sich das die Kommission an und dann trifft sie eine Entscheidung, dass sie nämlich keinen Zugang gewährt. Und dieses Verfahren jetzt, dieses spezielle Verfahren vor dem Europäischen Gericht, läuft dann auf die nichtige Erklärung dieser Kommissionsentscheidung von November 22, wo sie sagen, nee, gibt nichts, kriegst auch nichts. Und das Mantra, das die Kommission vor sich hertrug, war halt die ganze Zeit, wir sind nicht im Besitz dieser Dokumente. Dazu macht jetzt das Europäische Gericht erster Instanz, wie ich finde, sehr klare und nachvollziehbare Ausführungen, verweist auf eine ständige Rechtsprechung und sagt, die Rollen sind verteilt. Wenn ein Organ der Europäischen Union mit einem Zugangsantrag zu Informationen konfrontiert ist und sagt, dass das Dokument nicht existiert, dann gehen wir zunächst mal davon aus, dass diese Erklärung richtig ist. Also, dass tatsächlich keine Dokumente existieren. Das ist die Vermutung der Richtigkeit der Erklärung der Organe der EU. Also einen gewissen Vertrauensvorschuss, den die EU-Organe bekommen. Allerdings ist diese Vermutung der Richtigkeit widerleglich. Die kann entkräftet werden, indem in dem Fall also die Antragsteller darauf hinweisen, warum das unplausibel ist. Und wenn die Vermutung entkräftet wird, dann liegt die Beweislast wieder beim EU-Organ, und zwar vollständig. Und das Gericht verweist darauf, dass es anders auch nicht gehen kann im Verhältnis zur Informationsfreiheit, weil dieses Recht natürlich steht und fällt auch mit der Wahrhaftigkeit der Organe. Wenn die immer sagen würden, haben wir nichts gefunden, tut uns leid, können wir nichts zu sagen, damit können sie natürlich jeden Antrag leerlaufen lassen. Deswegen sagt das Gericht, dass die Organe natürlich eine Verpflichtung trifft, in willkürfreier und vorhersehbarer Art und Weise auch die eigene Tätigkeit zu dokumentieren und diese Dokumente aufzubewahren und dann auch wiederzufinden. Und hier konnte tatsächlich diese Vermutung der Richtigkeit der Erklärung der Kommission entkräftet werden. Die Kommission hat nicht bestritten, dass sich Ursula von der Leyen und der Pfizer-Chef in der Zeit von Januar 21 bis Mai 22 tatsächlich intensiv ausgetauscht haben. Sie sagt nur, wir haben dazu keine Dokumente. Und da gab es eben den Vorteil für die New York Times und für die Journalistin, dass sie Interviews geführt hatten im Vorfeld mit von der Leyen und auch mit dem Pfizer-Chef. Und da haben die beiden in den Interviews angegeben, ja, wir haben uns miteinander ausgetauscht. Sie haben sich auch über den vertrauensvollen Austausch gefreut. Und damit war klar, es muss was geben. Ja, es muss Informationen geben. Und es gab einen Hinweis auf das EU-Rechnungshof, der hatte sich auch für Vergabeentscheidungen im Zusammenhang mit Covid-Impfstoffen interessiert. Und der hatte auch schon gesagt, also die haben uns auch nichts gegeben, es müsste aber was geben. Und damit sah das Europäische Gericht die Vermutung der Richtigkeit, dass es keine Dokumente gibt, als widerlegt an und hat gesagt, so, jetzt seid ihr wieder dran. Kommission, jetzt müsst ihr plausible Erklärungen dafür abgeben, warum da nichts zu finden ist. Und da reicht es eben nicht zu sagen, wir haben nichts, sondern dann müsst ihr schon in die Einzelheiten gehen. Hintergrund ist aus meiner Sicht, Nico, ich weiß nicht, wie du siehst, man möchte dort schlicht und ergreifend, dass jemand eine verantwortliche Erklärung abgibt, die dann eben auch Verantwortung zuweist. Also dass zum Beispiel dann von der Leyen sagt, ja, es gab die SMS, aber die habe ich gelöscht. Oder dass irgendjemand im Kommissionsbüro sagt, dass Telefon ist turnusmäßig ausgetauscht worden. Die werden ja wahrscheinlich im Jahresrhythmus immer wieder ausgetauscht, um das Hacking und das Abhören zu erschweren. Und dann haben wir es halt gelöscht, hätten wir nicht machen sollen. Dass irgendjemand also sagt, Verantwortung übernimmt dafür. Das hat die Kommission aber nicht gemacht, auch nicht in der mündlichen Verhandlung. Da hat sie immer nur erklärt, sie sei einfach nicht in der Lage zu sagen, was mit den Dokumenten passiert ist. Sie konnten aber auch nichts Genaueres zu den einzelnen Nachforschungen erklären, wie die durchgeführt worden seien und zum Beispiel, ob von der Leyen selbst befragt worden sei. Dazu konnte die Kommission vor Gericht nichts sagen. Das war dem EuGH zu wenig und deswegen die Entscheidung, nee, die Kommission verstieß in diesem Fall gegen ihre Pflicht, eine plausible Erklärung für den Nichtbesitz von Dokumenten zu geben. Und damit hat sie ihre Pflichten nach Artikel 41 der Grundrechtecharta verletzt. Das ist der Grundsatz der guten Verwaltung. Und deswegen ist diese ablehnende Entscheidung der Kommission für nichtig erklärt worden. Und jetzt muss die Kommission nochmal ran, wenn ich das richtig verstehe.
Bemerkenswert an dieser Entscheidung, Stefan, ist wohl, dass das Misstrauen, das hier der Kommission entgegengebracht wird. Diese Form des Misstrauens kennen wir aus der Anwendungspraxis des IFG nicht. Das ist ja der Klassiker, wo dann das Informationsfreiheitsrecht leer läuft, wenn die Behörde sagt, wir haben nichts. Und dann, da gibt es auch nicht solche Grundsätze, dass dann nur eine Vermutung gilt, dass sie nichts haben, sondern dann ist einfach Ende der Fahnenstange beim IFG. Also solche Begründungslasten, Darlegungslasten, wie sie jetzt hier dann auch vom Europäischen Gericht der Kommission auferlegt werden, die sind dem Informationsfreiheitsrecht in Deutschland fremd. Und ich glaube nicht, dass ein deutsches Gericht, etwa das vorhin angesprochene Verwaltungsgericht Berlin, zu einem solchen Ergebnis gekommen wäre, wenn sie die Information bekommen hätte der Behörde, haben wir nicht.
Sogar, lieber Nico, es gibt sogar Beispielsfälle, die absolut parallel gelaufen sind. Ich darf ja ab und zu Frag den Staat, also die große Pressure Group der Informationsfreiheit in Deutschland, begleiten in manchen Verfahrensfragen und Prozessen. Und es gab genau einen parallelen Prozess, da ging es um die SMS, die der frühere Bundesaußenminister Heiko Maas geschrieben hat im Kontext des überstürzten Abzugs der Bundeswehr aus Afghanistan. Es war klar, und er hatte selbst auch angegeben, dass er sich da per SMS mit seinen Amtskollegen anderer Länder ausgetauscht hätte. Und da hat Fachdienststaat gesagt, ist ja super, zeig her. Und da war ich auch bei der mündlichen Verhandlung beim Verwaltungsgericht Berlin mit der Vorsitzenden Richterin Xalter dabei. Und das lief anders. Ja, das lief leider anders. Das lief nämlich so, dass das Ministerium bestritten hat, dass das verachtungswürdige Informationen gewesen seien. Und dann hat das Gericht schlicht und ergreifend zugemacht und hat gesagt, ja, dann frag den Staat als Antragsteller, dann beweis mal, dass es diese Informationen noch gibt. Ja. Und diese Stufung, die wir hier haben, die das Europäische Gericht aus meiner Sicht wirklich sehr überzeugend darlegt, dass man sagt, zunächst mal Vermutung der Richtigkeit, dass die Behörde nicht lügt, ja, das lässt sich aber entkräften. Und das ließ sich aus meiner Sicht im Prozess gegen das Außenministerium auch entkräften, indem es nämlich einfach Berichterstattung darüber gab, dass es diesen SMS-Austausch gab. Aber das hat das Gericht, Verwaltungsgericht Berlin, nicht zum Anlass genommen zu sagen, jo, dann gehen wir mal ins Eingemachte, liebes Außenministerium, erklär uns mal ganz genau, wie du mit den Informationen umgehst und wer die jetzt gelöscht hat. Ja, die waren möglicherweise dann tatsächlich nicht mehr auffindbar und halt zu einem Zeitpunkt X gelöscht worden. Das hätte mir besser gefallen, ehrlich gesagt, als diese knallharte Beweislastentscheidung. Wenn du nicht nachweisen kannst, dass uns das Ministerium anlügt, dann ist der Prozess beendet. Ja. Und ich weiß noch, Fachdienststaat hatte aus meiner Sicht prozessual vollkommen zulässig gesagt, naja, dann laden wir doch einfach den Heiko Maas in den Gerichtsstand, ja, in den Zeugenstand. Dann soll der doch vorbeikommen, dann soll der doch erzählen, mit wem er SMS ausgetauscht hat. Da hat das Gericht gekniffen und hat gesagt, ne, das sei ins Blaue rein. Das würden sie nicht tun. Der sei nicht mehr im Amt und das sei irgendwie jetzt nicht angemessen. Die haben aus meiner Sicht, ist nur meine persönliche Auffassung aus der im Erleben in der mündlichen Verhandlung, die hatten nicht den Mumm zu sagen, wir laden den jetzt vor. Wäre ganz naheliegend gewesen, der wird sich ja an seine Kommunikation noch erinnern. Ja, und dann hätte man den Heiko Maas mal fragen können. Nee, wollten sie nicht, noch nicht mal das. Ja, obwohl plausibel dargelegt war, dass die Erklärung des Außenministeriums nicht überzeugend ist, haben sie noch nicht mal den Beweisantrag stattgegeben. Schade. Ja, also da sind die Gerichte auch noch auf unterschiedlichem Level unterwegs.
Aber die Bottomline ist ganz einfach. Die deutschen Gerichte sind einfach fest in ihrer Überzeugung, dass, ich spreche jetzt mal nur von Ministerien, dass dort das Ministerien nicht lügen. Das steht für die fest. Und für das Europäische Gericht steht das nur fest bis zum Beweis des Gegenteils. Das ist eine, also da gibt es ein gewisses Grundmisstrauen, was natürlich mehr auch dem, ich sag mal, Spirit des Informationsfreiheitsrechts entspricht, als dieser unverrückbare Glaube daran, dass ein Ministerium doch nicht lügen wird. Warum sollten die lügen? Das ist so eine ganz typische Haltung, die dahinter steht, die ich auch von Richtern kenne, die wir übrigens auch kennen im ganz anderen Bereich, wenn Polizisten immer geglaubt wird. Da ist das ist genau dasselbe, weil da immer die, ja, so dieser Glaube ist, also warum, ja, warum sollten die nicht? Kommen wir dann im letzten Teil zu einer Stellungnahme, an der ich mitgewirkt habe, des Deutschen Anwaltvereins. Wir haben uns anknüpfend an den Koalitionsvertrag, über den wir hier auch gesprochen haben, wo es zum Informationsfreiheitsrecht heißt, dass es sei mit einem Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger und Verwaltung zu reformieren, haben wir uns beim Deutschen Anwaltverein im Informationsfreiheitsausschuss, im Informationsrechtsausschuss die Frage gestellt, welche Reformen denn einen Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger und vielleicht auch für die Verwaltung hätten und haben dort ein paar Vorschläge gemacht in einem Papier, was wir jetzt im Mai veröffentlicht haben.
Finde ich sehr, auch gerade sozusagen auch als jemand, der Informationsfreiheit wirklich für ein wichtiges Bürgerrecht hält, finde ich toll, dass sich der Anwaltverein darum gekümmert hat und auch wie tief ihr eingestiegen seid. Ihr habt ja eine ganze Fülle von einzelnen Vorschlägen, Anregungen, Punkten aufgeworfen, wo man tatsächlich die Informationsfreiheit besser ins Laufen bekommen kann. Ich greife mal einen Punkt raus, den ihr habt. Regelmäßig, wenn man nach nationalem Informationsfreiheitsrecht Bund oder Land vorgeht gegen eine Behörde. Man will bestimmte Unterlagen haben, zum Beispiel ein Gutachten, das vorgelegt wurde im Laufe eines Verwaltungsverfahrens. Dann beruft sich die Behörde darauf, dass das Urheberrecht entgegenstünde, also der Urheber des Gutachtens nicht übergangen werden dürfte. Das ist ein Punkt, wo ihr darauf hingewiesen habt, dass das Erstveröffentlichungsrecht, das es nach dem Urhebergesetz gibt, nicht gegen das Informationszugangsrecht ausgespielt werden sollte. Kannst du das ein bisschen näher erläutern, Nico?
Das ist eigentlich eine Erfindung der Verwaltungsgerichte und des Bundesverwaltungsgerichts, die gesagt haben, also wenn der Bürger, der dann etwa ein Gutachten, das nicht veröffentlicht ist, zu sehen bekommt, der sei damit Auslöser einer Verletzung des Erstveröffentlichungsrechts, also des Rechts des Urhebers, darüber zu entscheiden, wann ein Werk an die Öffentlichkeit gelangt. Das ist eigentlich kurios, weil wenn man sich die Kommentare und die Rechtsprechung zu § 12 Urheberrechtsgesetz, wo die Erstveröffentlichung geregelt ist, anschaut, dann ist Veröffentlichung noch nicht, wenn irgendjemand jetzt in das Manuskript hereinschaut. Das ist noch keine Veröffentlichung, sondern es muss schon ein dann auch nicht jetzt personenmäßig überschaubarer Kreis sein, der dann auch Zugang zu dem Werk gelangt. Erst das ist eine Veröffentlichung. Und dass man überhaupt den Zugang zu einem Dokument als Erstveröffentlichung im Sinne von § 12 Urhebergesetz dann ansieht, das kriegt das Bundesverwaltungsgericht dann dadurch hin, dass es sagt, ja, aber wenn da einer Zugang bekommt, dann kann ja jeder kommen und darin liege der Verstoß gegen das Erstveröffentlichungsrecht des Urhebers. Und ja, das ist eine, das ist Rechtsprechung, die jetzt hier das so aus weit den Einwandschutz des geistigen Eigentums so weit auslegt. Und dagegen hilft nur eins, nämlich eine gesetzliche Korrektur, weil das ist exzessiv. Und deswegen haben wir vorgeschlagen, das doch dahingehend zu modifizieren, dass wenn eine Erstveröffentlichung droht, also sprich, wenn das Dokument, um das es geht, das Gutachten etwa in dem Beispiel, wenn das noch nicht das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat, dann wird der Zugang nur insoweit eröffnet, dass sich der Antragsteller strafbewehrt verpflichten muss, jetzt das nicht ins Internet zu stellen oder in anderer Weise auch dann einem größeren Personenkreis preiszugeben. Das sind wiederum übliche Instrumente, die man auch jetzt im Urheberrecht in ganz anderen Zusammenhängen einsetzt, um zu verhindern, dass aus einem solchen, ja, guckt nicht, du darfst da mal hereinschauen, dass daraus dann der Veröffentlichungstatbestand wird.
Ja, das ist, glaube ich, dann auch sozusagen eine wichtige Konsequenz, dass wenn man das Erstveröffentlichungsrecht nicht beeinträchtigt sieht durch die Gewährung von Informationszugang, dass dann natürlich der Empfänger des Informationszugangs seinerseits eben nicht auch selbst veröffentlichen darf. Nämlich das wäre mit Sicherheit dann eine Verletzung des Erstveröffentlichungsrechts. Und da sind die Gerichte offensichtlich, trauen den Antragstellern einiges zu. Ja, da sind wir wieder im Bereich, wer traut wem was zu oder was nicht zu. Wichtiger Punkt, letztlich wollt ihr also, dass Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts durch den Gesetzgeber korrigiert wird. Das wollt ihr auch in einem anderen Punkt zu einer Entscheidung, die wir hier auch schon intensiv besprochen haben und auch bedauert haben in unserem Podcast, die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, dass man seine Informationszugangsrechte nicht anonym oder pseudonym geltend machen kann. Eine wirklich schwierige, um nicht zu sagen verheerende Entscheidung, weil sie letztlich das in Anführungszeichen Geschäftsmodell von Frag den Staat in Frage stellt, wo man tatsächlich pseudonym Anträge an öffentliche Stellen richten kann. Das ist mit der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Frage gestellt worden. Da wollt ihr auch eine gesetzgeberische Korrektur.
Genau, das ist ja viel kritisiert, das Urteil. Wir haben es hier viel besprochen. Klar, natürlich kann man da unterschiedlicher Meinung sein, aber wir glauben schon, dass es dem Recht auf Informationszugang gut zu Gesicht steht. Und das hat ja auch die Praxis insbesondere über das Portal Fragenstaat erwiesen, dass man hier nicht sein Gesicht zwingend zeigen muss, wenn man einen solchen Informationszugangsantrag stellt. Es gibt Konstellationen, in denen das dann auch von vornherein einen solchen Zugangsanspruch erschweren würde, etwa wenn der Betreffende ein Mitarbeiter einer Behörde ist oder ein sonstiger Funktionsträger ist, also so Whistleblower-Fälle. Deswegen meinen wir, dass man wieder zurück dahin sollte, wie es ja auch in einigen Bundesländern ausdrücklich auch geregelt ist, dass man auch nach dem Bundes-IFG einen Antrag anonym oder pseudonym stellen kann.
Ihr seid in dem Ausschuss für Informationsrecht des Deutschen Anwaltvereins. Du sitzt diesem Ausschuss ja vor. Ihr seid ziemlich tief eingestiegen. Ihr habt euch unter anderem mit sogenannten Drittbeteiligungsverfahren im Informationsfreiheitsgesetz beschäftigt. Worum geht's da? Häufig ist das kein Zweierverhältnis, Antragsteller und Behörde, sondern häufig spielen die Rechte eines Dritten noch eine Rolle. Zum Beispiel, wenn Unternehmen im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens zuvor mit der Behörde in Austausch waren, dann haben die Unterlagen vorgelegt, Pläne, die auch Geschäftsgeheimnisse darstellen können. Und dann kommt der Bürger und will diese Pläne des Unternehmens gerne haben. Da könnten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens entgegenstehen. Oder wir hatten eben schon angesprochen im Lindner-Fall, Porsche-Gate, dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, also das Datenschutzrecht Dritter, beeinträchtigt werden kann im Rahmen der Zugänglichmachung von amtlichen Informationen. Auch da sind diese Dritten immer zu beteiligen, diesen zu befragen. Den muss man sagen, hör mal zu, hier ist ein Antrag auf Informationszugang, der betrifft auch deine Interessen, Datenschutz oder Geschäftsgeheimnisse. Hast du was dagegen, dass wir das rausgeben? Willigst du ein oder bist du dagegen? Und wenn du dagegen bist, bist du vollumfänglich dagegen oder könntest du uns mal, so läuft die Verwaltungspraxis, konkret angeben, welche Passagen wir schwärzen sollen, damit dein Recht nicht beeinträchtigt ist. Das ist ein richtig schönes Dreiecksverhältnis und ein entsprechend komplexes Verwaltungsverfahren, das sich auch eine Zeit lang hinziehen kann. Das wollt ihr nach euren Überlegungen im Deutschen Anwaltverein, das wollt ihr gerne straffen und beschleunigen. Wie soll das gehen? Wo seht ihr da die Möglichkeit, das Fixe über die Bühne zu kriegen?
Mit einer Einschränkung der Verpflichtung der Behörde zur Drittbeteiligung. Bisher heißt es etwas sehr diffus, die Behörde müsse alle, deren Belange betroffen sein können, Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Das führt dann oft dazu, dass Behörden ängstlich oder auch, weil sie durchaus das gar nicht so schlecht finden, dass das sich dann in die Länge zieht, so einer Vielzahl von Beteiligten und dann einfach das Zugangsersuchen schickt und um Stellungnahme bittet. Das verzögert die Verfahren erheblich. Deswegen meinen wir, das sollte gestraft werden, dahingehend, dass klargestellt wird, dass es das geschützte Belange, die eine Drittbeteiligungspflicht auslösen, dass das nur die im Gesetz genannten sind. Nämlich nur, wenn da Datenschutz in Betracht kommt, wenn da Geschäftsgeheimnisse im Spiel sind oder wenn da Urheberrechte im Spiel sind. Das ist das, was aufgezählt wird. Und dass das auch jetzt nicht nur sozusagen eine Vermutung ist, sondern dass da schon gewichtige Gründe dafür sprechen, dass da also solche jetzt auch im IFG ausdrücklich genannten Rechte mit im Spiel sind. Das wird die Zahl der Drittbeteiligungen und die Geschwindigkeit dann auch der Drittbeteiligungsverfahren verbessern.
Einen Punkt will ich noch ansprechen. Das Papier ist wirklich sehr umfangreich. Ihr habt euch sehr intensiv auseinandergesetzt. Ihr habt unter anderem gefordert, die Kompetenzen der Bundesbeauftragten für Informationsfreiheit zu stärken, indem sie Widerspruchsbehörde wird bei abgelehntem Informationszugang. Ihr habt.
Darf ich dazu kurz was sagen? Das ist ein ganz wesentlicher Punkt auch. Wir haben ja bisher die Situation, dass Widerspruchsbehörde immer die Behörde ist, die schon auch, also jedenfalls auf Bundesebene, weil wir es ja immer Obersten sind, dass immer die Behörde selbst dann auch noch im Widerspruchsverfahren entscheidet. Das ist lästig, es führt ganz selten nur zum Erfolg. Und gleichzeitig haben wir, führt jedenfalls nach meiner Beobachtung die Informationsfreiheit mangels bestehender Befugnis ein bisschen ein Schattendasein bei der Bundesbeauftragten für Informationsfreiheit. Und deshalb ist die Überlegung, die, und das ist eine ganz, glaube ich, eine ganz wesentliche Stelle auch, der Bundesbeauftragten die Widerspruchsentscheidung zu geben. Weil dann hat sie auch tatsächlich, eine starke Rolle in der Informationsfreiheit und bekommt die Befugnisse, die sie nach dem jetzigen Recht eigentlich nur ganz, ja, fast nur im symbolischen Bereich hat.
Dadurch kriegt sie natürlich auch tatsächlich erheblich mehr Verantwortung. Es ist ja sozusagen für eine externe Stelle zum Teil sehr schwer, sozusagen den gesamten Vorgang in den Blick zu nehmen und zu begreifen, warum eine informationspflichtige Stelle Informationen nicht rausrückt. Da gibt es die Gründe sozusagen, die nach außen getragen werden. Und es gibt aber auch wahrscheinlich eine ganze Reihe von weiteren Interessengeflechten, die dagegen sprechen können, Informationen rauszugeben. Wenn ich die BFDI zur Widerspruchsbehörde mache, dann müsste sie sich da natürlich intensiv reinfuchsen. Umgekehrt, warum sollte sie das nicht können? Die Gerichte können es ja auch. Ja, wenn es nachher vor Gericht geht, sind ja auch die Gerichte in der Lage zu entscheiden, ob das jetzt rausgegeben werden muss oder nicht. Deswegen, das wäre eine Stärkung der BFDI auf jeden Fall. Ihr fordert auch noch, dass die Veröffentlichungs- und Aktenführungspflichten der Behörden gesetzlich klargestellt und geregelt werden. Das ist ein ganz wichtiges Thema, hatten wir auch schon mal angesprochen, von meinem Institut wieder ein Projekt mit Frag den Staat, wo wir versuchen, Aktenordnung wieder aufzulegen und auch sozusagen modern zu machen, indem klar gemacht wird, dass zum Beispiel solche ganz neuen Technologien wie SMS tatsächlich auch zu den Dokumenten gehören, die man über IFG rausbekommt, oder eben die Direct Message auf einem Messenger oder ähnliches, dass man da die von der Aktenordnung her klarer macht, was ist zu verakten, was ist festzuhalten. Aber das von der Leyen-Beispiel, ja, ein schönes Beispiel auf europäischer Ebene, dass das selbstverständlicher wird für Behörden, tatsächlich Sachen festzuhalten. Letzte Frage, Nico.
Ganz, ganz wichtiger Punkt dazu. Das hat ja eine prozessuale Seite auch. Die Schwäche des bisherigen Paragraphen 11 zur Aktenführung ist die, dass sie keine Rechtsfolge hat. Ja, die Behörden sind gehalten, Aktenverzeichnisse zu führen. Tun sie das nicht, bleibt es folgenlos. Das ist die Situation jetzt. Und das heißt, es gibt Verfahren. Eins solches habe ich vor kurzem geführt. Da sagt dann die Behörde, ja, also einen Aktenplan kann sie nicht rausrücken, weil gibt es nicht. Ja, der Behörde, man glaubt der Behörde, deswegen wird da auch nicht weiter nachgefragt. Das ist dann einfach so. Und dann wird behauptet, man könne jetzt die gesuchten Unterlagen nur finden, indem man Suchworte ins System eingebe. Also, und das sei jetzt so aufwendig, das sei nicht zumutbar. Und dann ist, ja, dann gibt's die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, die relativ großzügig ist zu dem Einwand der Unzumutbarkeit. Und man ist schnell am Ende. Deswegen sagen wir also, überhaupt Vorschriften im IFG bereitzuhalten, die die Aktenführung angehen, die machen doch nur dann Sinn, wenn sie dann auch tatsächlich dahingehend sanktioniert sind, dass, wenn die Behörde das nicht einhält, dass sie nicht nachher kommen kann und sagen kann, jetzt ist es aber für uns unzumutbar, diese Sachen zu suchen.
Absolut, ja. Also die Behörde soll sich nicht auf ihre eigene mangelnde Organisation berufen dürfen.
Genau.
Und ich glaube, das ist ein ganz naheliegender Vorschlag, den ihr da macht. Letzter Punkt, die Verwaltungsgerichte lehnen häufig im Bereich Informationszugang einstweiligen Rechtsschutz ab, obwohl es natürlich das ein Rechtsanspruch ist, der insbesondere auch von Journalisten geltend gemacht wird bei ganz tagesaktuellen Anlässen. Und deswegen soll es häufig schnell gehen, und allein der Umstand, dass die Verfahren so lange dauern, macht dann die Information häufig uninteressant aus journalistischer Sicht. Und da plädiert er dafür, dass Fallgruppen definiert werden, in denen einstweiliger Rechtsschutz die Regel ist und eben nicht mehr die Ausnahme.
Ja, Stefan, die Journalisten haben es ja eigentlich schon, da geht es gar nicht so sehr um die Journalisten, weil die Journalisten haben ja immer noch das Presserecht. Und im Presserecht ist der einstweilige Rechtsschutz durchaus gängig. Also da sind die Gerichte schnell dabei, auch das ist auch nach der Rechtsprechung. Aber in reinen IFG-Verfahren, also vielleicht habe ich was übersehen, aber mir ist jedenfalls aus den letzten Jahren kein einziger IFG-Fall bekannt, der als reiner IFG-Fall dann auch tatsächlich im einstweiligen Rechtsschutz für zulässig erachtet worden ist. Das ist einhellige Rechtsprechung, dass das IFG im einstweiligen Rechtsschutz keinen Erfolg hat und da ist Korrektur geboten. Weil das Anliegen, was, ja, schaut ihr das Abgeordnetenwatch an, 2022 kommen sie mit ihrem Dings und dann wechselt die Regierung und man kann sich nur noch mühsam erinnern, wer Herr Lindner ist oder war, und dann kommt die Entscheidung, ja, das ist unbefriedigend, ja. Jetzt muss es nicht in jedem Verfahren dann auch einstweiligen Rechtsschutz geben, um Gottes Willen, dann dauern ja nachher die Hauptsacheverfahren bei den Gerichten noch länger, weil sie noch mehr mit einstweiligen beschäftigt sind. Aber zumindest so unser Vorschlag, zumindest sollten doch mal Fallgruppen gebildet werden, in denen jedenfalls das die Regel ist, dass es einstweiligen Rechtsschutz gibt. Etwa wenn es um Informationsansprüche gibt, die zur Durchsetzung von Ansprüchen gegen die Behörde auch gebraucht werden. Und nur mal eines, herauszugreifen oder bei wirklich erheblichem öffentlichen Interesse und erheblichem Aktualitätsbezug, dass man dort ein paar Regelbeispiele bildet, weil ansonsten lässt sich die doch in die falsche Richtung dort gelaufene Rechtsprechung nicht korrigieren.
Sehr schön, Nico. Wir sehen, man kann mit Informationsfreiheit nicht nur sehr spannende rechtliche Überlegungen führen und wir hoffen natürlich, dass die Vorschläge, die ihr macht, genau im Sinne der Koalition sind und auch aufgegriffen werden und umgesetzt werden. Man kann damit offensichtlich auch eine ganze Podcast-Folge füllen und das haben wir geschafft. 50 Minuten zum Thema Informationsfreiheit. Ich glaube, das machen wir in Bälde mal wieder. Dann kriegen wir auch wieder von Frag den Staat möglicherweise den einen oder anderen neuen Fall geliefert, den wir hier vorstellen können. Mir hat es viel Spaß gemacht, Nico. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern auch. Und sie sind uns bis hierher gefolgt und haben das vor, auch in nächster Zeit wieder zu tun. Ganz herzlichen Dank und bis demnächst.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.